save big money on your next project. Now at Menards. Brighten up your garage or workspaces with LED utility and panel light bulbs from GT Light. GT Light light bulbs are energy efficient, and with their easy adjustable light panels, you can direct light where you need it most. Save big on all GT industrial utility and panel light bulbs. And don't forget to check out our weekly flyer for more hot deals happening now. Save big money
at Menards. Entschlüsselung der Sensoren. Zweileiter, Dreileiter, Vierleitertechnik sowie PNP und NPN in der Praxis. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo the Teacher wieder am Start. Und heute, das Thema habt ihr gerade gehört, mit einer ganz interessanten Folge, die wirklich für jeden von euch gedacht ist. Also ist schon informativ, ich nehme auch wirklich jeden von euch mit. Also es ist jetzt nicht gelogen, wenn ich jetzt sage, ich starte erstmal mit den Basics, so dass sich jeder erstmal wiederfindet in dem ganzen Thema. Und dass ihr dann mal raushört, ja, wie wirklich die Überlegung hinter Sensortechnik ist, dass das ja gar nicht so simpel ist, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber jede Art der Technik hat ihre Daseinsberechtigung und das werde ich euch in dieser Folge hier beweisen. Also es soll jetzt nicht um die Funktionsweise der Sensoren gehen oder deren Signalverarbeitung, sondern um ihre Anschlusstechniken, sprich 2-, 3- und 4-Leiter-Technik sowie die PNP- und die NPN-Ausführung. Aber der Reihe nach. Mich hat nämlich im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge wieder mal eine Nachricht erreicht, und zwar von der lieben Sophie, fleißiges Bienchen, was oder die meinen Podcast ja schon seit längerem verfolgt. Und wer meinen Podcast von euch auch länger verfolgt, der weiß, glaube ich, auch, dass die Sophie die ein oder andere Frage schon gestellt hat und auch gute Fragen gestellt hat, die es ja dann in meinem Podcast geschafft haben. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht mache ich mal ein Gewinnspiel draus, wo ich sage, ey, wie viele Fragen hat Sophie gestellt? Nenn mir die richtige Zahl, schreib es mir in die Kommentare und dann verlose ich, keine Ahnung, ein Lernbuch oder eine Glühlampe mit einer Unterschrift von mir oder ein Set-Sticker oder Visitenkarten von mir. Wer weiß, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wenn ihr das wollt mit dem Gewinnspiel, ja, dann kommentiert jetzt auf YouTube unter dem Video zur Podcast-Folge mit Gewinnspiel ja. Und dann überlege ich es mir, je nachdem, wie viele schreiben, dass ich dann sage, hey, cool, alles klar, ich mache da mal was. Und ja, vielleicht findet es ja so großen Anklang, dass hier viele dann dabei sind, beziehungsweise, dass da Wissen von mir rausgeschickt wird, weil ich werde ja jetzt keine Bücher rausschicken, die irgendwie Schrott sind. Das kann ich euch sowas von garantieren, weil ich werde erst Bücher empfehlen, wenn ich die auch ausreichend getestet habe, ja. Aber jetzt steigen wir erstmal rein in die Nachricht von der lieben Sophie. Und zwar schrieb sie, guten Morgen Giancarlo, ich hoffe es geht dir gut. Ich habe eine Frage an dich über Sensoren bezüglich der 2-, 3- und 4-Draht-Technik der Anschlüsse. Welche Vor- und Nachteile bieten die jeweiligen Anschlussarten? Und was ist wichtig zu wissen? Und was genau bedeutet eigentlich plusschaltend PNP und minusschaltend NPN in der Praxis? Warum nutzt man da zwei verschiedene Verfahren? Ich hoffe, ich überfalle dich nicht jetzt damit. Ich habe im Internet leider nichts Tiefreichendes drüber gefunden oder steckt da einfach nur nicht so viel dahinter. Danke auf jeden Fall schon im Voraus, dass du dich meiner Frage annimmst. Liebe Grüße, Sophie. Also eine Frage, die schon mehr ins Detail geht, wie ihr ja schon alle raushört. Und bevor ich jetzt dazu komme, möchte ich, wie ich ja am Anfang gesagt habe, jeden von euch mitnehmen, der gerade nicht zwingend den Sensor, den Sensor, ich sag mal, im Fokus hat. Also, ich habe hier in YouTube habe ich so eine kleine Übersicht. Sensoren erfassen ja physikalische Größen wie Temperatur, Kraft, Druck, Füllstand und so weiter, ja, Beleuchtungsstärke in Systemen und die wandeln sie in elektrische Signale um. Ja, klar soweit? Also sie erfassen irgendwas Physikalisches, Temperatur und machen daraus ein elektrisches Signal. Okay, also nehmen wir uns aber selbst, ja, weil das ist so ein Beispiel aus dem Alltag. Unsere Haut, der Sensor für fast alles. Ist es draußen kalt, sendet unsere Haut über das zentrale Nervensystem in Form elektrischer Impulse Signale an unser Gehirn. Wir bekommen Gänsehaut, das macht kurzzeitig warm, ja, diese Hummeltitten, die ihr alle da auf der Haut dann habt, das macht kurzzeitig tatsächlich warm. Wie genau, erkläre ich jetzt nicht, das würde den Rahmen der Podcast-Folge sprengen. Wichtiger ist, wir ziehen uns dann warm an oder machen das Fenster zu oder, ja, je nachdem, Sensor. Oder unter der Dusche,
Kaltes Wasser. Haut merkt es, uns wird kalt, wir stellen auf warm. Muskeln in Arm und Hand sind dann der Aktor, ja, wie der Act, der Hauptact, der da arbeitet, ja, auf der Bühne. Also die Ausführende, die Legislative. Und der an der Mischbatterie dreht, um wärmer zu machen. Okay, die Signale der Sensoren, wie Temperaturfühler erzeugen, können entweder analog, also jeder nur erdenkliche Wert hinterm Komma wird weitergegeben, wird auch stetiges Signal gelernt, analoges Signal. Binär, 0 oder 1, ein oder aus, Zweipunktregler, wie ihr es zum Beispiel auch vom Herd kennt. Ja, wenn die Temperatur erreicht ist, macht es klack und dann wird nicht weiter geheizt. Dann kühlt sich das Ganze wieder ab. Und erst wenn wieder unter einem gewissen Temperaturwert unterschritten ist, dann schaltet das Ganze wieder ein und es heizt wieder. Binär, 0 oder 1. Kann ein Sensor auch so weitergeben. Oder die dritte Signalform ist die digitale Signalform, ja, also mit festen Abstufungen, zum Beispiel hinterm Komma. Also ein digital kodiertes Signal. Ja, kennt ihr vom digitalen Taschenrechner? Ja, da habt ihr 0,1, 0,2 und so wird das gestuft weitergegeben, das Signal. Und die werden in der Regel an eine Steuerung weitergegeben, diese binären Signale, analogen Signale oder digitalen Signale. Also statt von der Haut ans Nervensystem, ans Gehirn, an eine Steuerung bzw. eine Regelung. Und mit der Ausgangsgröße des Verarbeitungssystems werden über sogenannte Stellglieder, also diese Aktoren, werden dann angesteuert, um dann zum Beispiel Bewegung oder Kräfte zu erzeugen. Also statt der Muskel in Arm und Hand, der die Mischbatterie betätigt, wird ein Ventil geöffnet, welches dann für mehr Wärme in einem Raum sorgt, zum Beispiel. Dabei gibt es jetzt auch noch sowohl aktive als auch passive Sensoren. Das ist wichtig jetzt zu wissen im Vorfeld. Ihr werdet gleich hören, warum. Also es hängt immer wieder alles zusammen. Ich versuche ja immer, euch so das Gesamtbild der Elektrotechnik klar zu machen, näher zu bringen, damit ihr versteht, warum alles irgendwie wie miteinander funktioniert. Also aktive, passive Sensoren. Aktive Sensoren wandeln die zu messende Größe, also Temperatur, Kraft, Beleuchtungsstärke, Durchflussmenge und so weiter, direkt in eine elektrische Größe, Strom, Spannung, um. Also die benötigen keine Hilfsenergie, arbeiten von alleine. Top-Teile. Okay, dann gibt es noch die passiven Sensoren. Die benötigen hingegen zur Umwandlung der zu messenden elektrischen Größe Energie. Ja, hier spricht man von einer indirekten Umwandlung. Aber warum? Naja, weil die elektrische Energie am Sensor, die da anliegt, also Strom oder Spannung, durch die Sensorgröße, Temperatur, Kraft, Beleuchtungsstärke, beeinflusst wird. Und das heißt, es ist eine indirekte Umwandlung. Das heißt, der Strom, der da durchfließt, wird beeinflusst durch Temperatur. Die Spannung, die da anliegt, wird beeinflusst durch die Beleuchtungsstärke. Ja, also Beispiel, je mehr der Sensor bestrahlt wird vom Licht, desto niedriger wird sein Widerstand, desto weniger Spannung fällt an ihm ab. Oder der Stromfluss wird höher. Sowas, ja. Und diese passiven Sensoren sind es, auf die sich die Fragen der lieben Sophie nämlich beziehen. Ja? Und zwar gibt es da aufgrund der Tatsache, dass ja passive Sensoren elektrische Hilfsenergie benötigen, um zu funktionieren, musste man sich darüber Gedanken machen, wie man diese eben anschließt, ja, wie man das Ganze zum Funktionieren bringt. Und dabei gibt es die bereits erwähnte 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Und zunächst kommen wir mal, wir steigern uns von 2 auf 3 auf 4. So, kommen wir mal zur 2-Draht-Technik. Bei der 2-Draht- oder 2-Leiter-Technik befindet sich der Sensor, in meinem YouTube-Video, der RM, Messwiderstand, und die Auswerteschaltung gemeinsam mit einer 2-adrigen Leitung, im Video als 2-mal R-Leitung gekennzeichnet, verbunden. Günstige und einfache Ausführung wird da gebraucht, beziehungsweise kommt da zum Einsatz, wo es nicht auf die Genauigkeit des Sensors ankommt, sondern eher, dass er grob funktioniert. Denn der Nachteil ist, dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, da der Leiterwiderstand und der Sensor in Reihe liegen, kommt es zu einer Messwertverfälschung, je nachdem, wie heiß oder kalt die Umgebungstemperatur von dem Sensor ist. Ja? Das heißt also, der Sensor wird beeinflusst durch den Leiterwiderstand. So, Also nochmal, bei der Zweidrahtausführung, da wird die Last, nehmen wir beispielsweise einen Schütz, in Reihe zu einem Sensor geschaltet. Die Wirkung entspricht dann einem mechanischen Schalter. Stellt euch vor, ihr habt einen induktiven Näherungsschalter. So, und dann kommt ihr mit einem metallischen Gegenstand dem Sensor näher, dann schaltet er direkt durch und der Schütz liegt direkt mit diesem Sensor in Reihe. Ja? Vorteil, ganz klar, einfacher Verkabelung, also es sind nur zwei Leitungen erforderlich, was die Installation komplett vereinfacht und die Kosten für Kabel und Anschlüsse reduziert. Und ja, ich weiß, der ein oder andere sitzt jetzt im Auto und denkt sich, was für Kosten bei einem kleinen Näherungsschalter. Jein. Also ihr müsst euch überlegen, es läppert sich, je nachdem, wo man sich befindet, wenn man überall so einen Positionssensor hat, mit Zweidraht oder Drei- oder Vierdraht. Ne? Also da machen schon, der Preis macht es da aus. Kommen wir aber noch zu. Dann, nächster Vorteil, geringere Platzanforderungen, also weniger Drähte bedeuten weniger Platzbedarf für die Verkabelung und natürlich auch die Kosteneffizienz, ja, weniger Komponenten und Materialien sind hier notwendig. Nachteil der Zweidrahttechnik ist die begrenzte Funktionalität, also man kann nur einfache Schaltzustände ein, aus, 1 oder 0 übertragen und entsprechend eben keine analogen Signale übertragen. Zweiter Punkt, der nachteilig ist, ist die Leistungsbegrenzung. Also die Stromversorgung und das Signal müssen über die gleichen Leitungen laufen, was zu Einschränkungen bei der Leistungsübertragung führen kann. Und der Stromverbrauch, ja, also der Sensor muss immer einen kleinen Strom durch das Signal führen, auch wenn er nicht aktiv ist, ja, was zu minimalen, aber konstanten Energieverbrauch führt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Glimmlämpchen, ja, in einem Schalter, wo ihr einmal im Jahr schaltet, vielleicht in der Scheune und das glimmt die ganze Zeit, dann bezahlt ihr schön Strom für was? Ja, so dafür, dass ihr einmal schaltet, so dann kannst du auch abklemmen, ja. Und das ist halt bei der Zweidrahttechnik so. Klar, und auch der Nachteil natürlich, ne, dass ihr das Ganze dadurch, dass ihr es in Reihe habt, kommt es auch mal zur Messwertverfälschung. Wie gesagt, braucht es da, wo eben nur aufs Grobe geachtet wird. Schauen wir mal auf die Dreidrahttechnik, ja. Vielleicht bietet die ja mehr Benefits. Also bei der Dreidrahttechnik wird nämlich ein zusätzlicher Leiter, warum auch nicht, ne, von 2 auf 3, zum Sensor geführt, sodass zwei Messkreise entstehen. Also dadurch lassen sich sowohl der Leiterwiderstand als auch seine Temperaturabhängigkeit kompensieren. Das heißt also, das wird quasi im Prinzip, dadurch, dass ich zwei Stromkreise habe, wird das Ganze voneinander unabhängig passiert ist. Ja? Das heißt, egal wie warm, wie kalt es ist, das interessiert den Leiterwiderstand, der hat keine Wirkung auf den Sensor und umgekehrt. Und hier kommt es jetzt auch auf die Ausführung des Sensors selbst an. Also hier haben wir jetzt diese NPN-PNP-Ausführung, ja, kommen wir gleich zu. Also ob man einen Öffner oder einen Schließer vorliegen hat. Also ob ich etwas abschalten will, wenn der Sensor reagiert, also Öffner öffnet, ja, oder einschalten will, Schließer schließt. Schauen wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Also nochmal, bei der Dreidrahtausführung erhält unser Sensor eine eigene Stromversorgung, abhängig vom verwendeten Transistortypen in der Ausgangsschaltung unterscheidet man zwischen PNP und NPN-Ausführung mit der Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner. So, und jetzt wird es kurz ein bisschen technischer, aber das ist ja das, was die Sophie ja wissen wollte auch, ne? Bei so einem Sensor in PNP-Ausführung, also Paula, Nordpol, Paula, ist die Last zwischen dem Sensorausgang und dem Minuspol, also dem L- der Spannungsquelle, angeschlossen und wird dann nach L plus durchgeschaltet. Also PNP bedeutet plus schaltend. P ist vorne, kann man sich leicht merken als Eselsbrücke. Bei einem Sensor jetzt aber in NPN-Ausführung hingegen, da wird die Last zwischen dem Sensorausgang und dem Pluspol, also dem L+, also einmal andersrum, der Spannungsquelle angeschlossen und dann nach L- durchgeschaltet. Also NPN bedeutet negativ schaltend. Aber warum gibt es jetzt überhaupt zwei Verfahren? Naja, einmal haben wir da regionale Vorlieben und Standards, also unterschiedliche industrielle Standards und Vorlieben in verschiedenen Regionen der Welt. Während man in Europa PNP meistens vorfindet, nutzt man in den USA und Asien eher die NPN-Ausführung. Und der zweite Grund, warum es zwei Verfahren gibt, ist einmal diese oder zweitens diese anwendungsspezifische Anforderung. Also je nach Anwendungsfall kann das eine oder andere Verfahren besser geeignet sein, zum Beispiel aufgrund der spezifischen Schaltungsanforderungen oder Sicherheitsaspekte. Und witzigerweise, das hört ihr jetzt gleich raus, der PNP hat die Vorteile, die der NPN als Nachteile hat und andersrum. Also PNP-Sensoren bieten eine einfachere Fehlersuche, da die Last an Masse liegt, kann aber anfälliger für Kurzschlüsse sein, da der Ausgang auf ein höheres Potenzial schaltet. Beim NPN-Sensor hingegen bietet ein geringeres Risiko vor Kurzschlüssen, da der Ausgang auf Masse schaltet, aber dafür ist die Fehlersuche wieder komplexer, da die Last am positiven Potenzial liegt. Am Ende musst du irgendeinen Tod sterben. Und wenn man jetzt die beiden sich so anhört, PNP, NPN, ja, der eine, okay, anfälliger für Kurzschlüsse, aber Fehlersuche einfacher, der andere, Fehlersuche komplexer, aber dafür keine Kurzschlüsse. Ein Schelm, wer Böses denkt, aber bei den Amerikanern oder auch den Asiaten so, okay, ja, kein Kurzschluss, okay, unsere Leute sind geschützt, Fehlersuche komplex, ach, weißt du was, wir schmeißen einfach weg und machen neu. Bei den Europäern andersrum, wir achten mit unseren ganzen Normen eher darauf, dass alles sauber angeschlossen ist, dass es gar keinen Kurzschluss gibt. Und wenn es mal zu einem Fehler kommen sollte, dann haben wir unsere Fachleute, die da nachher suchen können, ja, für kleines Geld. Also, ein Schelm, wer Böses denkt. Also, nochmal kurz die Vorteile der Dreidrahttechnik. Wir haben getrennte Strom- und Signalpfade, sprich bessere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Signalausgang, was zu weniger Interferenzen führt. Wir haben eine erweiterte Funktionalität, also mit der Dreidrahttechnik kann man sowohl digitale als auch analoge Signale jetzt übertragen, was für komplexere Anwendungen nützlich ist. Und der stabilere Betrieb, da der Signalpfad nicht durch die Stromversorgung beeinträchtigt wird, wie bei der Zweidrahttechnik. Nachteil aber, die komplexere Verkabelung, ja, zum einen, also ein zusätzlicher Draht erhöht natürlich auch den Verdrahtungsaufwand, man muss hier schon mal eher aufpassen, was man macht. Dann, klar, mehr Drähte und Anschlüsse bedeuten höhere Material- und Installationskosten und der größere Platzbedarf. Ja, also mehr Drähte benötigen mehr Platz für die Verkabelung, dann hoffen wir jetzt mal zum Schluss, dass die Vierleitertechnik die Supertechnik ist, oder? Naja, also, bei so einer Vierleitertechnik. Hier fließt durch den Sensor ein konstanter Strom. Der Spannungsfall am Sensor selbst wird abgegriffen und an den Eingang einer hochohmigen Auswerteschaltung, sozusagen ein Operationsverstärker, geführt. Und dadurch sind Leiterwiderstände, die draußen, außen drumherum sind und deren Temperaturabhängigkeit weitestgehend ohne Einfluss. Ja, weil am Sensor wird direkt abgegriffen an den Operationsverstärker, der auf Potentialmasse. Top, wunderbar. Also, nochmal jetzt zum Abschluss bei dieser Vierdrahttechnik. Ja, ich habe zwei Bilder. Weil bei der Vierdrahttechnik haben wir nämlich mehr Möglichkeiten. Ja? Sensoren nämlich in Vierdrahtausführung entsprechen im Prinzip den Sensoren in Dreidrahttechnik, besitzen aber einen weiteren Ausgang, sprich die haben Schließer- und Öffnerfunktion. Und auch hier wieder die Vor- und Nachteile. Vorteile, hohe Präzision, also die vollständig getrennten Pfade für Spannungsversorgung und Signalrückführung, führen zu sehr präzisen und vor allem störungsfreien Messungen, das ist richtig gut. Dann haben wir die maximale Funktionalität, ja, weil wir sind jetzt von einfach zu Dreidraht zu Vierdraht, wir brauchen einfach was Besseres jetzt, also ideal für komplexe und hochpräzise Anwendungen, einschließlich der Übertragung von analogen Signalen, das ist wirklich gut. Und die hohe Belastbarkeit, also Sensoren mit Vierleitertechnik können höhere Ströme und Spannungen handhaben, was für leistungsintensive Anwendungen dementsprechend nützlich ist. Aber jetzt kommen wir noch zu den Nachteilen, das kann sich jeder wahrscheinlich denken. Ja, sind zum einen die höchste Komplexität, also vier Leitungen erfordern nun mal den größten Verkabelungsaufwand und die komplexeste Installation. Dann haben wir natürlich auch die höheren Kosten, ja, mehr Komponenten, Anschlüsse, Material erhöhen die Kosten signifikant und der größte von allen diesen Sensoren, der größte Platzbedarf. Also vier Drähte benötigen am meisten Platz für die Installation und natürlich auch für die Verlegung. Ja, liebe Freunde der Elektrotechnik, und das soll es jetzt auch gewesen sein mit den Anschlusstechniken von Sensoren. Ich habe ja gesagt, es sollte eine kurze Folge sein. Liebe Sophie, ich hoffe, deine Fragen sind damit beantwortet. Ich konnte dir und mit Sicherheit vielen anderen da draußen auch weiterhelfen. Wenn ihr sagt, hey, war irgendwie zu schnell, kurz nochmal zurückgespult. Auch bei dem Video mit den Bildern bei YouTube, schaut da mal rein. Da wird nochmal einiges mit klarer, die jetzt nicht unbedingt in der Sensortechnik gerade zu Hause sind, weil Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte. Solltet ihr noch aber trotzdem Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, wünscht euch mehr Inhalte zum Thema Sensoren, vielleicht soll ich nochmal auf etwas spezieller eingehen, schreibt es mir gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Das schickt ihr das Kontaktformular ab, ich antworte euch safe innerhalb der nächsten 7 Tage und dann schauen wir nach einigen Rückfragen, ob dann euer Thema vielleicht schon wie von der Sophie dann wieder ein Thema bei mir in der Podcast-Folge beziehungsweise im YouTube-Video wird. Denkt dran, auch das YouTube-Video zu kommentieren, wenn ihr Bock auf ein Gewinnspiel. Gewinnspiel ja, einmal unten kommentieren. Und genauso abonniert meine Kanäle auf Instagram, TikTok und YouTube. Gebt dem Ganzen noch einen Daumen nach oben, genauso wie ein Herz bei TikTok und bei Instagram. Das hilft mir mit dem Suchalgorithmus. Lasst mir auch noch einen Kommentar da, wenn ihr sagt, ey, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. Ihr sagt, ey, ich helfe euch und so weiter. Ich lese mir wirklich jeden Kommentar in Ruhe immer durch und versuche auch immer zu antworten, je nachdem, wie es meine Zeit zulässt. Aber ich wirklich, wenn ihr wertschätzend mit mir umgeht, mache ich das mit euch genauso. Damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, the Teacher.